DW Menschen und Märkte.
Trump und der freie Handel, Europa und der freie Handel, China und der, ach, Sie wissen schon, das und noch viel mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Die US-Tochter der deutschen Telekom, die T-Mobile US und der US-Mobilfunkanbieter Sprint gehen demnächst gemeinsame Wege in den USA, solange die Wettbewerbshüter nichts dagegen haben. Da müssen sich die Platzhirsche AT&T und Verizon aber schon warm anziehen angesichts der neuen, stärker gewordenen Konkurrenz. Doch hierzulande verschaffen sich bereits die ersten Unkenrufer Gehör. Das werde bestimmt das Ende des Breitbandausbaus in Europa bedeuten, mindestens. Sebastian Tittelbach hat sich erkundigt und beruhigend anderes vernommen.
Telekom-Chef Tim Höttges ist die Erleichterung anzusehen. Im dritten Anlauf kann die Fusion gelingen. Im firmeneigenen Video lässt Höttges seiner Freude freien Lauf.
Ich habe jetzt seit 7 Jahren mit viel Herzblut an dieser Transaktion gearbeitet, zusammen mit den Kollegen, weil wir immer davon überzeugt sind, dass das strategisch gut ist.
Bei der Fusion fließt kein Bargeld, sondern die Sprint-Aktionäre sollen für knapp 10 Sprint-Aktien eine neue Aktie der T-Mobile US erhalten. Zusammen mit den Schulden, die die Telekom übernimmt, ist das Geschäft 60 Milliarden Dollar wert.
Und unsere Marke wird zukünftig im amerikanischen Markt relevant sein. Und wir werden dadurch, ich sag mal, nicht nur in Europa und in Deutschland ein führender Telekommunikationsanbieter sein, sondern haben auch eine strategisch starke Position in Amerika.
Denn T-Mobile US rückt durch die Fusion den beiden Platzhirschen AT&T und Verizon stärker auf die Pelle. Das neue Unternehmen hat rund 127 Millionen eigene Kunden und einen Umsatz von rund 76 Milliarden Dollar. T-Mobile US und Sprint brauchen nur noch ein gemeinsames Netz. Das spart Geld beim Ausbau, Shops, Werbung und der Logistik.
Für die Telekom ist das einer der größten Deals, die wir je gemacht haben. Es ist vielleicht der wichtigste Deal, weil wir jetzt die strategische Nachteil in Amerika, zu klein zu sein, nicht die finanziellen Mittel zu haben, nicht das Spektrum zu haben, dass wir diesen strategischen Nachteil über eine Kombination mit Sprint lösen können.
Das Sagen in dem neuen Unternehmen behält T-Mobile US. Alter und neuer Chef bleibt John Ledger. Tim Höttges übernimmt den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden. Trotz des Megadeals in den USA soll in Europa alles beim Alten bleiben.
Wir haben gesagt, wir werden konsequent unsere Infrastrukturen verbessern. Wir haben gesagt, dass wir Mobilfunk und Festnetz noch stärker zusammenbringen und in Glasfasertechnologie investieren. Wir wollen dieses Jahr noch mehr investieren als in den Jahren zuvor. Dazu stehen wir. Dazu haben wir die Verabredung getroffen. Das wird passieren, weil auch in Europa wollen wir klar die Führungsrolle für Telekommunikationsservices haben.
Und auch an der Dividende will die Telekom genauso wenig ändern wie an ihrer Geschäftsprognose. Nur das Verhältnis zwischen Schulden und Gewinn wird voraussichtlich für 3 Jahre nicht im selbstgesteckten Rahmen bleiben. Hinter all dem stecken noch 2 Fragezeichen. Zum einen müssen mehrere US-Behörden der Fusion noch zustimmen. Unter anderem das Justizministerium, die Bundesbehörde FCC und Sicherheitsbehörden. Zum anderen benötigt die Telekom Zeit, um die Finanzierung sicherzustellen.
Wir gehen davon aus, dass dieser Prozess 12 Monate dauern wird, in der wir diese Genehmigung gemeinsam vorantreiben werden. Und in 12 Monaten kann es dann endgültig losgehen, wenn alle diese Voraussetzungen geschaffen sind.
2014 scheiterte die Fusion an kartellrechtlichen Bedenken. Im vergangenen Jahr gab es keine Einigung beim Preis und den Besitzverhältnissen. Diesmal soll es klappen, sind zumindest die Börsianer überzeugt. Die T-Aktie stieg zum ersten Mal in diesem Jahr über die Marke von 15 Euro. Inzwischen hat sie ihre Gewinne aber wieder abgegeben.
Das war ein Beitrag von Sebastian Tittelbach. Viele Freunde hat US-Präsident Donald Trump nicht in Europa, wenigstens nicht in Politikerkreisen. Jetzt waren gerade 2 europäische Regierungschefs aus Berlin und Paris in Washington, um mit dem mächtigsten Mann dieser Welt zu sprechen. Unabhängig voneinander zwar, aber mit dem gleichen Interesse, dem Schutz des freien Handels, wie ihn die Europäer verstehen. Dabei, so hat Ralf Siener in Brüssel festgestellt, folgen Macron und Merkel jeweils anderen Konzepten.
Heute läuft er aus, Trumps Aufschub der US-Importzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU. Diesen Aufschub hatten EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier Anfang April bei ihren Besuchen in Washington ausgehandelt.
It will hurt the European Union.
Diese Zölle werden die EU treffen, warnt Cecilia Malmström. Allein Deutschland exportiert jährlich Waren im Wert von 110 Milliarden Euro in die USA.
It will put thousands of European jobs in jeopardy.
Tausende von Arbeitsplätzen in der EU sind gefährdet, warnt die EU-Handelskommissarin. Die Kommission rätselt, gelten ab morgen tatsächlich die US-Zölle, wenn Donald Trump die EU-Ausnahmegenehmigung nicht ausdrücklich verlängert? Oder gilt diese Ausnahmegenehmigung einfach weiter, solange der US-Präsident nicht per Twitter oder auf einem anderen Weg klarstellt, dass die Zölle ab 1. Mai auch für EU-Stahl und Aluminium fällig werden. Um diese Frage zu klären und um zu erfahren, ob denn nun ab morgen 25% Zoll auf EU-Stahl und 10% Zoll auf EU-Aluminium fällig werden, telefoniert Handelskommissarin Malmström heute noch einmal mit dem amerikanischen Handelsministerium. Die Europäische Union wartet auf eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung, so die Botschaft von Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire an das Weiße Haus.
We are waiting for an exemption for the EU from the American tariffs.
In Brüssel und Berlin ist die Angst groß, dass US-Zölle auf Stahl und Aluminium nur der erste Schritt sind und Donald Trump vor allem Europas Automobilindustrie im Visier hat, allen voran die deutsche, für die der US-Markt der gewinnstärkste Exportmarkt weltweit ist. Bundeskanzlerin Merkel würde deshalb gern Donald Trump ein Angebot für den Abbau von Zöllen vorlegen und vor allem die hohen EU-Zölle auf US-Autos senken. Frankreichs Präsident Macron ist hingegen strikt dagegen, proaktiv zu handeln.
But we cannot negotiate under the pressure.
Wir können nicht unter dem Druck eines Ultimatums verhandeln, betonte Frankreichs Handelsminister Bruno Le Maire während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem deutschen Amtskollegen Olaf Scholz am Wochenende in Sofia.
Das ist eine große Freude und auch eine Ehre, diese erste Pressekonferenz mit Olaf zu halten.
Doch trotz aller gemeinsamen Pressekonferenzen und trotz der Betonung der deutsch-französischen Freundschaft,
das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Zeichen unserer gemeinsamen Wille, zusammen zu arbeiten, Deutschland und Frankreich.
Frankreichs Finanzminister und Frankreichs Präsident bleiben bei ihrem Nein zu Merkels Ansinnen, umgehend mit Washington über ein Mini-Freihandelsabkommen, eine Art TTIP-Light, zu verhandeln. Erst wenn Donald Trump Strafzölle auf EU-Produkte definitiv ausschließt, will Macron mit Washington über Handelserleichterungen sprechen. Sobald die US-Zölle wirksam werden, hat die EU 60 Tage Zeit, sich auf Gegenmaßnahmen zu einigen. Oder bewusst auf diese Gegenmaßnahmen zu verzichten, zum Beispiel auf Strafzölle, auf US-Erdnussbutter oder amerikanische Jeans, um sich nicht von Donald Trump in einen Handelskrieg buchstäblich hineinzwingen zu lassen.
Soweit Ralf Siener. Ja, der freie Handel. Ginge es nach Donald Trump, dann dürfte nur handeln, wer garantiert, dass die USA dabei den fettesten Schnitt machen. Ginge es nach den Europäern, müsste der Handel weltweit so frei wie möglich sein, solange er europäischen Interessen nicht zuwiderläuft. Und da gibt es noch die Chinesen. In ihrer Sprache kommt der Begriff irgendwie auch vor, hat aber wieder eine eigene Bedeutung. Und jetzt schaut Peking ganz verwundert auf Washington, von wo zunächst schreckliches Handelskriegsgeheul zu vernehmen war, wo jetzt aber eher konziliantere Töne gesendet werden. Wir haben Markus Pfalzgraf in Shanghai gefragt, wie die Chinesen jetzt damit umgehen.
Eigentlich wolle China keinen Handelsstreit, so die offizielle Richtung aus Peking. Schon bald nach der Ankündigung aus Washington hieß es aber vom Botschafter Chinas in den USA, Zui Tianchai, im staatlichen chinesischen Auslandssender:
If somebody imposes a trade war on us, we'll fight to the end.
Wenn uns jemand einen Handelskrieg aufzwingt, werden wir bis zum Ende kämpfen. Grundsätzlich wollen wir aber die Zusammenarbeit mit den USA weiter ausbauen, mögliche Meinungsverschiedenheiten konstruktiv angehen und Win-Win-Situationen schaffen, in gegenseitigem Respekt zueinander. Wir hoffen, die US-Seite sieht das genauso.
We still follow this approach and we hope there will be reciprocity on the US side.
Sprecher verschiedener Ministerien in Peking forderten die USA auf, die wirtschaftliche Einschüchterung zu beenden. Und sie beschwerten sich, dass die USA nicht auf Gesprächsangebote Chinas eingegangen seien. Die höheren Zölle der USA auf Aluminium und Stahl, aber vor allem auf Elektroautos, könnten zum Beispiel die chinesische Autoindustrie treffen. Derzeit läuft in Peking die wichtigste Messe der Branche. Dort fürchtet man um den Markteintritt chinesischer Hersteller in den USA. Der Chef von GAC, des größten Autobauers in Südchina, Fang Xingya, sagte mit Übersetzung im staatlichen Sender CGTN: Das wird große Auswirkungen haben. Wenn die Zölle um 21% erhöht werden, selbst wenn wir vorsichtig rechnen, werden die Preise um mehr als 21% steigen. Wir müssen bei höheren Zöllen unsere Wettbewerbsfähigkeit prüfen und unser Gewinnpotenzial. Nachdem erst die Rede davon war, China könnte selber mit Zöllen auf Autos zurückschlagen, erhob es erst nur auf Nahrungsmittel aus den USA höhere Abgaben. Und dann, vielleicht etwas überraschend, senkte China seinerseits die Zölle auf Autos. Das wird hier aber als Teil einer gesamtwirtschaftlichen Öffnung gesehen. Experten meinen, die US-Zölle könnten auch der Wirtschaft in den USA selbst schaden. Zumindest dürfte es am Ende keine Gewinner geben, meint der Leiter der US-Handelskammer in Shanghai, Kenneth Jarrett. Chinas Wirtschaft, die ganzen Lieferketten sind sehr stark in die US-Wirtschaft integriert. Beide Seiten sind stark miteinander verwoben. Und egal, was einige aus reinen Statistiken und Zahlen ableiten wollen, ein Handelskrieg wäre für beide Völker schmerzhaft und daran kann keiner ein Interesse haben. Und plötzlich gibt es auch aus den USA Signale einer Entspannung. Die chinesische Regierung wäre jedenfalls bereit zu verhandeln.
Markus Pfalzgraf berichtete aus Shanghai. Wenn Sie uns jetzt hören, und das tun Sie ja nun, weil Sie uns ja jetzt hören, so kommen wir auch nicht weiter. Neuer Anfang. Uns können Sie nur deshalb hören, weil es das WWW gibt. Gut. Und zwar seit einem Vierteljahrhundert schon. Ganz so lang gibt es unseren Podcast zwar noch nicht. Zugegeben, wir wollten erst mal abwarten, wie sich das so entwickelt. Was entwickelt? Na, das WWW und so. Das und auch das und so erklären uns nun Markus Schuler und Reinhard Spiegelhauer.
Was ist das WWW?
Das WWW ist nicht das Internet, es ist nur ein Teilbereich, wenn auch der, der für die meisten Menschen am präsentesten ist. Zentral ist die Hypertext-Organisation, über die sich unterschiedlichste Dateninhalte abrufen, darstellen und verlinken lassen. Grundlage dafür ist das HTTP-Protokoll. Es regelt die Übertragung von Webseiten.
Was war eigentlich vor dem WWW?
Andere Dienste, die zum Teil auch heute noch verwendet werden. E-Mail zum Beispiel oder FTP zur Datenübertragung. Und ein Vorläufer von Facebook, das Usenet. In unzähligen themenspezifischen Foren konnten dort Nutzer miteinander diskutieren. Und dann gab es noch in sich geschlossene, abgeschottete Bezahlangebote wie CompuServe, AOL oder T-Online, das ursprünglich auf dem Fernseher als BTX, Bildschirmtext, startete. Die geschlossenen Systeme waren aber bald nicht mehr attraktiv für die Nutzer.
Google hat es als erstes verstanden,
wie Suche im Netz wirklich funktioniert. Anbieter wie Lycos, AltaVista oder Yahoo boten in der Anfangszeit des WWW eine Art Telefonbuch an, ein Verzeichnis. Wer eine Internetseite hatte, der konnte sich dort eintragen, um gefunden zu werden. Dann kam Google. Die beiden Gründer Larry Page und Sergey Brin stellten das bisherige Konzept konsequent auf den Kopf. Ihre Suchmaschine durchforstete das Netz nach Internetseiten und stellte ein Ranking wichtiger und weniger wichtiger Seiten auf. Anfangs nach ganz simplen Kriterien, welche Seiten sind wie häufig verlinkt. Heute sind die Algorithmen komplizierter und auf den einzelnen Nutzer zugeschnitten, auch mit unangenehmen Folgen wie Filterblasen.
Der Krieg der Browser.
Lange war das Spannendste am WWW die Frage, welchen Browser verwendest du? Begonnen hatte alles mit dem Browser von Netscape, doch der verschwand, als Microsoft seinen kostenlosen Internet Explorer auf den Markt brachte. Phasenweise war er fest ins Betriebssystem Windows integriert. Bis 2008 dominierten zwei Browser, der Explorer von Microsoft und Firefox von Mozilla. Immer wieder versuchten Newcomer, die beiden großen anzugreifen, zum Beispiel Opera, aber ohne Erfolg. Bis Google kam mit dem Chrome-Browser. Er ist heute klar der Platzhirsch.
Die Explosion von Diensten.
1998 kam Google, 2001 Wikipedia, 2004 Facebook, 2005 YouTube. Heute kaufen wir via Internet ein, unterhalten uns mit Freunden, lernen andere Menschen kennen. Und jeder kann selbst ohne große Kenntnis Webseiten veröffentlichen, bloggen, mit WordPress zum Beispiel. Das WWW ist aufs Handy gekommen, das längst der Immer-Dabei-Computer ist. Maxime heute, Mobile First, zu Deutsch, das Wichtigste ist, dass die Inhalte auf dem Smartphone gut dargestellt werden.
Was kommt nach dem WWW?
Das WWW ist noch lange nicht am Ende, aber es kommen neue, parallel dazu arbeitende Systeme. Das Internet der Dinge zum Beispiel, in dem Gegenstände Daten miteinander austauschen. So sollen in Zukunft autonom fahrende E-Autos in Massen auf die Straßen kommen. Sie nutzen wie das WWW teilweise das Internet, kommunizieren aber direkter, unverschnörkelter und hoffentlich wirksam abgeschottet gegen Angriffe von außen.
So, jetzt wären diese Menschheitsfragen auch geklärt. Danke, Reinhard Spiegelhauer, danke, Markus Schule. Das lassen wir jetzt sacken. So tief sacken, dass wir morgen mal keinen Podcast über das World Wide Web vertreiben. Wir melden uns am Mittwoch wieder. Bleiben Sie uns treu, bitten, stellvertretend für die Wirtschaftsredaktion, Jan Eisenberg in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.